Ich würde heute gern mit euch, und da leite ich schon über, weil ich um die Zeit auch weiß, möchte heute mit euch über dieses Plakat sprechen. Ihr wisst, unsere Plakatkampagne oder die Plakate selber, bis vor, glaube ich, letzte Woche hing noch das ein oder andere Plakat. Ja. Wir haben so eine Gruppe bei WhatsApp, wo dann manchmal jemand ein Bild noch reinpostet und sagt, ah, da hängt noch eins und so, das ist noch übrig geblieben. Es hat unheimlich Freude gemacht, die zu sehen. Und ihr wisst, so in der Serie, wir haben schon über einige Themen auch gesprochen. Um genau zu sein, haben wir eigentlich schon über jedes Plakat gesprochen. Außer über dieses Plakat. Wir haben über den Sabbat gesprochen. Wir haben über die Hölle gesprochen. Wir haben über die Wiederkunft gesprochen. Wir haben sogar ein ganzes Wochenende uns Zeit genommen im Gemeindelager, um über die Wiederkunft zu sprechen. Über die Taufe haben wir gesprochen, beim Abendmahl. Das war die letzte Predigt. Und ich möchte heute mit euch über das, ich wollte schon sagen, über das Horoskop sprechen, aber das stimmt in dem Fall ja nicht. Es soll nicht ums Horoskop gehen, ja. Es soll um die Zukunft gehen und vielleicht ein Stück weit doch auch ums Horoskop. Sarah liest kein Horoskop, sie kennt die Zukunft aus dem Buch Daniel. Im 1. Johannes 4, Vers 1, dort heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Die Welt kennt, glaube ich, viele Geister. Und da ist zum Beispiel der Zeitgeist. Wikipedia erklärt den Begriff so, der Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Der Begriff bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was gehört denn zu unserem Zeitgeist? Wie würde jemand unseren Zeitgeist, unsere Denk-, unsere Fühlweise beschreiben? Treue, Vertrauen, Liebe. Welche Art von Liebe gehört zu unserem Zeitgeist? Wenn man uns beschreiben würde, vielleicht im Nachhinein oder aus der gegenwärtigen Situation heraus. Pornografie? Ist das eine Sache, die in unseren Zeitgeist gehört? Lose Beziehungen? Patchwork-Familien? Wie würden wir unsere Zeit beschreiben? Wie würdest du unsere Zeit beschreiben? In der du lebst, in der wir leben, in der wir gemeinsam sind. Nun, angelehnt an unser Plakat, an das Plakat, das ich euch hier vorne zeige, an die Sarah, die kein Horoskop liest und die Zukunft aus dem Buch Daniel kennt, angelehnt an das würde ich behaupten, dass es Teil unseres Zeitgeistes ist, dass Leute heute eher einem Horoskop glauben als an Gott. Es ist leichter, ein paar Zeilen zu lesen, die doch scheinbar stimmen und etwas gemeinsam haben mit meinem eigenen Leben. Die aufgrund meines Sternzeichens bzw. des Datums, an dem ich geboren bin, etwas zu meiner momentanen Situation zu sagen haben. Ich glaube, dass vielen Leuten das heute einfach leicht fällt, einem solchen Horoskop zu vertrauen. Das Horoskop, das ist aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen von Hora, von der Stunde und dem Skopein, beobachten, also die Stunden beobachten oder die Stunde beobachten. Das Horoskop ist das wichtigste Hilfsmittel der Astrologie. Es stellt Planetenpositionen der größten und bekanntesten Himmelskörper unseres Sonnensystems zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Die Tradition der Erstellung von Horoskopen beruht auf dem Glauben, aus der Position und Bewegung der Himmelskörper könnten Rückschlüsse auf zukünftige Ereignisse und auf die Persönlichkeit eines Menschen gezogen werden. Diese Annahme galt bis ins 17. Jahrhundert hinein auch in der Wissenschaft als plausibel. Und da gibt es zum Beispiel schon im 12. Jahrhundert einen Mann, einen deutschen Dichter, Wolfram von Eschenbach, der hat zum Beispiel gesagt, der Kreislauf der Gestirne zeigt, wohin der Lauf des Menschen neigt. wie eine feste Tatsache, sagt man, ja, die Gestirne, die Himmelskörper, die Planeten, sie zeigen uns, wohin der Lauf des Menschen neigt. Ich finde das interessant, wie Menschen auf die Idee kommen, dass Sterne oder Planeten ihnen etwas zu sagen hätten. Die ersten Horoskope in Zeitungen, also die erste Horoskopkolumne, erschien 1930 in einer englischen Zeitung, im London Sunday Express. Und während der darauffolgenden 50 Jahre hat sich das Zeitungshoroskop so ausgebreitet, dass es in 80% aller amerikanischen Zeitungen abgedruckt war. Also in 80% aller Zeitungen, aller amerikanischen Zeitungen, hat sich das Horoskop verbreitet und war von nun an, ab der 1930er Jahre, fast überall zu lesen. In den 1960er Jahren, also inmitten dieser Bewegung, könnten wir schon sagen, dieses Aufblühens der Astrologie in unserer Zeit, hat man sich dem dann etwas näher angenommen und hat gesagt, Mensch, wenn die Leute das so bewegt und so beschäftigt, denn ich meine, eine Zeitung druckt das ja nicht nur aus gutem Willen, sondern weil sich damit Geld verdienen lässt, weil Leute das tatsächlich lesen. Als man gemerkt hat, dass das an Popularität so zunimmt, hat man das untersucht und hat festgestellt, dass die Zuverlässigkeit der Horoskope bzw. deren Aussagen eigentlich nicht haltbar sind. Man hat das wissenschaftlich untersucht und gesagt, nein, das stimmt so nicht. Außer so zufällige Aussagen, die irgendwo zutreffen, kann man im Großen und Ganzen nicht davon ausgehen, dass das wirklich zutrifft. Und doch gibt es Menschen, die das lesen, die das anschauen und die dann sagen, ja, doch, da ist was dabei. Ich habe mal mein Horoskop nachgeschlagen vom 30. September, letzten Sabbat. Ihre Partnerschaft hat sicher schon bessere Tage erlebt. Jedenfalls wird es heute mitunter zu einigen Konflikten kommen, die ihr Gemüt in Wallung bringen werden. Hört, hört. 7. Oktober. Ihr Beziehungsleben sah auch schon einmal besser aus. Zumindest läuft es heute gar nicht rund. Und so entstehen immer wieder chaotische Situationen, in denen das ein oder andere verletzende Wort ihren Lippen entflieht. Letzte Woche. Das ist hier von einer Seite. Und dann habe ich mal auf eine andere Seite geschaut. Ah nee, das ist, glaube ich, noch von derselben. Ja. In ihrer Partnerschaft kann es heute zu einigen Zerwürfnissen kommen. Immer wieder provoziert sie ihr Partner und bringt sie dadurch aus dem Gleichgewicht. Schnell könnten Rachegedanken von ihnen Besitz ergreifen, die Situation zur Eskalation bringen könnten. Damit das nicht passiert, sollten Sie unbedingt für ein inneres Gleichgewicht sorgen und die ungünstige Lage mit Kreativität und Klarheit meistern. Und jetzt kommt das, was ich auf einer anderen Seite noch gefunden habe, auch zum 14. Oktober. Diese Phase hat viele angenehme Seiten und in jedem Fall werden Sie sich heute sehr wohlfühlen. Störungen, die Ihr Gefühlsleben aus der Balance bringen, sind nicht zu erwarten. So sollten Sie es sich mit Menschen, zu denen Sie eine tiefe emotionale Nähe empfinden, gemütlich machen. Auf der anderen Seite ist diese Zeit auch bestens geeignet, um öffentlich aufzutreten. Das ist heute, ne? 14. Oktober. Wobei Sie mehr durch Ihre unterbewussten, gemüthaften Kräfte überzeugen, als mit intellektuellem Argumentieren. Jegliche Kontakte zu Frauen und Kindern dürfen ausgesprochen befriedigend verlaufen. Freundschaften lassen sich besonders vertiefen. Es passt, oder? Ich freue mich noch auf das hier, weil das ist auch von heute, ja, von einem anderen Portal, ja, dass heute noch zu Zerwürfnissen kommen, dass die Katha mich provoziert. Ich zeige euch das nicht, um das lächerlich zu machen. Durchaus liest man das und kommt vielleicht zu dem Schluss und sagt, doch, da sind einige Dinge dabei, die durchaus zutreffen und die gut sind. Und ich glaube, so geht es einigen Leuten, die das lesen. Was aber interessant ist, das ist ja nur ein Ausschnitt, so ein Horoskop, wo man dann sein Datum angibt und sein Geburtsjahr und seinen Ort, das besteht aus oft ganz verschiedenen Kategorien. Das ist jetzt der Teil der Partnerschaften. Ich dachte, das wäre für euch am interessantesten. Es gibt dann noch Berufsleben, ja, wo es dann heißt, man solle sich mal wieder neu orientieren oder mal wieder ein bisschen Freiraum schaffen oder ein bisschen sich entspannen oder so. Da gibt es dann noch ganz andere, Freizeit gibt es noch und weiß ich nicht, ganz unterschiedliche Kategorien. Was aber bei all diesen Horoskopen auffällt, es geht immer um dich. Es geht immer um mich. Du liest dieses Horoskop und die einzige Mitte, die dieses Horoskop hat, bist du. Es geht immer darum, dass du dich wohlfühlst, dass du irgendwelche Störungen beiseite schiebst, dass du etwas in Balance bringst, etwas wieder in Ordnung bringst, dass du mal die Seele baumeln lässt, dass du Acht gibst. Und ich glaube, das ist so einer, für mich einer dieser entscheidenden Punkte am Horoskop. Es dreht sich um die falsche Sache. Bei Ellen White habe ich im... Ach, da kam noch eins. Ha? Ja, mehr als üblich sprechen sie über ihre Gefühle. Durch das Gespräch finden sie leicht Kontakt. Sie formulieren ihre Gedanken nicht besonders sachlich und logisch. Danke. Dafür umso menschlicher. Ja. Nun das Zitat von Ellen White. Die spiritistischen Medien, die Hellseher und Wahrsager von heute, sind das Gegenstück zu den Magiern der alten heidnischen Zeit. Könnte der Schleier vor unseren Augen gelüftet werden, dann würden wir erkennen, wie böse Engel all ihre Fähigkeiten aufbieten, um Menschen zu betrügen und zu vernichten. Wo immer ein Einfluss ausgeübt wird mit dem Ziel, Menschen zu veranlassen, Gott zu vergessen, da ist Satans verführerische Macht im Spiel. Ellen White spricht hier von den, wie sagt sie das, spiritistischen Medien, von Hellsehern und Wahrsagern. Und es ist interessant, ja, vielleicht würden wir jetzt an der Stelle noch sagen, gehört das Horoskop da wirklich mit rein? Es ist ja Teil einer Wissenschaft, gehört zu der Astrologie. Leute, die wirklich die Gestirne beobachten, die schauen, wie Mond und Sterne und die Sonne sich verhalten. Was also bewegt mich dazu, das hier mit reinzunehmen? Nun, ich glaube, es ist auf der einen Seite diesen Gedanken, den ich gerade angeführt habe. Wo immer ein Einfluss ausgeübt wird mit dem Ziel, Menschen zu veranlassen, Gott zu vergessen, da ist Satans verführerische Macht im Spiel. Ich glaube, so ein Horoskop hat tatsächlich einen ganz entscheidenden Punkt. Es möchte mich ablenken eigentlich von wirklich wesentlichen Dingen. Es geht nur um mich. Und der zweite Punkt, warum ich diesen Gedanken hier zusammenführe und dieses Zitat von ihr auch durchaus auf Horoskope anwende, ist ein Text im 5. Mose 18. Und ich habe euch den auch hier vorne angeschlagen, 5. Mose 18. Und dort lesen wir im Vers 10. 5. Mose 18, Vers 10. Interessant, wie hier eine ganze Reihe an Menschen, beziehungsweise an Menschen, die gewisse Funktionen ausüben, in einem Satz genannt werden. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse. Oder ein Wahrsager, oder ein Wolkendeuter, oder ein Schlangenbeschwörer, oder ein Zauberer. Ich habe mich gefragt, was der Wolkendeuter denn ist. Ich glaube, der Wolkendeuter gehört vermutlich in die Kategorie der Horoskope. Aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Interessant ist diese Aufzählung, eigentlich fast genau in dem Wortlaut uns auch in der Chronik und den Könige begegnet, und zwar bei Manasse. Und dort heißt es, er führte seine Söhne durchs Feuer im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Wolkendeuterei, Schlangenbeschwörung und Zauberei und hielt Geisterbanner und Wahrsager und tat vielerlei Böses vor dem Herrn, um ihn zu kränken. Ist es denn Zufall, dass diese Dinge alle in einem Satz genannt werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass uns der Schreiber ganz bewusst machen will, dass diese Dinge zusammengehören. Dort, wo wir versuchen, das auseinanderzunehmen und zu sagen, ja, das ist eine Wissenschaft, dort tun wir dem, glaube ich, Unrecht. Und für mich ist das nicht verwunderlich, dass bei einem König wie Manasse diese Dinge auch zusammenkommen. Vielleicht, dass sie vom einen ins andere kommen. Ich kann da nur spekulieren. Vielleicht ist das eine ein Türöffner für das andere. Aber es scheint für mich nicht zufällig, dass hier so in einer großen Blase zusammenkommt und an einer Stelle erwähnt wird. Wir lesen auch an einer anderen Stelle im Jesaja, Und interessant ist eigentlich das ganze Kapitel, das 47. Kapitel, wo es um Babylon geht. Dort ist die Rede davon, wie Babylon seinen eigenen Weg geht. Und im 13. Vers heißt es dann, du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass nun herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die alle Neumonde kundtun, was über dich kommen soll. Ich glaube, hier haben wir noch einmal viel genauer diesen Gedanken der Wolkendeuter oder hier mit einem anderen Wort die Sternseher, die, die in den Himmel, in die Sterne sehen, die nach oben schauen und sich beschäftigen mit den Konstellationen, ob sie denn etwas zu sagen haben. Also wir könnten fast sagen, hier im Jesaja 47 begegnet uns das Horoskop. Seine Beratungen, Berater, die dort nach oben schauen und sich scheinbar nach dem sehnen und sagen, ja, die Sterne, sie haben uns etwas zu sagen. Ein paar Verse weiter vorne, glaube ich, im Vers 10 wird uns deutlich, worauf das Ganze eigentlich hinausläuft. Denn du hast dich sicher geglaubt in deiner Bosheit und gesprochen, es sieht mich niemand. Deine Weisheit und deine Wissenschaft haben dich verführt, dass du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und sonst niemand. Ihr versteht mich nicht falsch, ja? Mir geht es nicht darum, die Wissenschaft zu verteufeln. Ich glaube durchaus, dass es wichtige Errungenschaften gab und gibt, die auf die Wissenschaft zurückzuführen sind. Auf Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, die sich auseinandergesetzt haben, die Dinge herausgefunden haben, wie gewisse Dinge funktionieren und zusammengehören. Ich will das keinesfalls im Allgemeinen einfach verwerfen. Aber ich glaube, hier wird ganz schnell klar, um welchen Fokus es geht. Deine Weisheit, deine Wissenschaft, dass du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's. Ich und sonst niemand. Ich glaube, dass die Wissenschaft vermutlich dort zu Fall kommt, wo sie sich auf das eigene Wissen verlässt und konzentriert. Dort, wo sie sich vielleicht loslöst. Und ich finde das interessant in diesem Kapitel, wo es um Babylon geht, dass das genau hier so deutlich angesprochen wird. Und es scheint mir, als ob diese Verse auch in unsere Zeit hineinsprechen. In unseren Zeitgeist, wo Menschen sich doch auf die Wunder der Technik und der Wissenschaft verlassen, wo man sich auf die eigenen Forschungen verlässt und ja, wo letztendlich der Mensch im Fokus steht. Ich und sonst niemand. Die Bibel erhebt, meine ich, keinen horoskopartigen Anspruch. Auch wenn wir an manchen Stellen geneigt dazu sind, die Bibel in einer solchen Art und Weise zu lesen. Ich glaube, in der Bibel finden wir Prinzipien, wir finden Richtlinien, die uns helfen sollen, unser Leben zu meistern. Und über das hinaus will uns die Bibel vor allem in die Begegnung mit Gott bringen, nicht in die Begegnung mit Ereignissen oder vielleicht sogar mit uns selber. Im 2. Timotheus 3, Vers 13 bis 17, dort schreibt Paulus an den Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Ich glaube, dass hier ganz bewusst keine Rede davon ist, dass uns das Wort in irgendeiner Weise groß eine persönliche Zukunft offenbaren will. Uns in irgendeiner Weise unser Ich stärken möchte. Einmal hier dieser Gedanke, die Schriften, welche dich weise machen zum Heil. Das scheint in diesen Versen der Fokus zu sein. Es scheint um das Heil zu gehen, um das, was kommt, diese Begegnung mit Christus. Und des Weiteren wird hier dann aufgeführt, dass diese Schriften, sie sind da zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung und zur Erziehung in Gerechtigkeit. Das scheint mir der Fokus der Schriften zu sein. Und interessant, ich habe mir hier dieses Wörtchen mal noch näher angeschaut. Ein kleiner Exkurs an der Stelle. Wir haben ja hier gerade diesen Vers gelesen. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und dann hier dieses Wörtchen Zurechtweisung. Das ist hier das Wörtchen Epanortosis. Ja? Also ich kann das noch ein bisschen lesen. Ja? Das ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, beziehungsweise hier aus der Präposition Epi. Und hier diesem Wort anorto, was so viel heißt wie wieder aufrichten, wieder herstellen, wieder aufbauen. Dieses Wörtchen begegnet uns auch, ich glaube, das habe ich hier auch auf einer Folie, genau im Hebräer 12. Und dort wird dieses Wort verwendet mit wieder aufrichten. Also hier dieses Wörtchen, das habe ich euch gerade gezeigt, ich bin nicht so schnell, gell? Das Wörtchen, das wir hier finden, also dieser Teil hier praktisch, findet sich hier im Hebräer 12, wo es heißt, darum richtet auf die lässigen Hände und die müden Knie und macht gerade Wege euren Füßen, damit das Lahme nicht austrete, sondern vielmehr geheilt werde. Dem Frieden jagt nach mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand wird den Herrn schauen. Und ich glaube, dass diese Wörtchen hier, diese beiden Formulierungen in einem engen Zusammenhang stehen. Dieses Zurechtweisen in der Wurzel eigentlich ein Aufrichten, ja sogar ein Aufschauen. Was uns hier in diesem Vers dann bei Paulus im Hebräer 12 noch einmal zusammengebracht wird. Richtet euch auf, damit ihr ihn sehen werdet. Also da ist zwischendrin noch, das haben wir hier gelesen, das will ich nicht überspringen, dieser Veränderungsprozess. Das, was wir auch in dem Vers vorher, ich gehe nochmal zurück, dieses Überführen, Belehren, Erziehen, ja, zu einem guten Werk ausrüsten. Also da passiert eine Veränderung, auch ein Entgegengehen Richtung Gott. Aber nur schon in diesem Wörtchen, wie ich euch das gerade hier dargestellt habe, dieser Zurechtweisung, steckt, glaube ich, mehr, als wir vielleicht im ersten Moment lesen. Es ist ein Aufrichten, ein Entgegengehen dem Herrn entgegen, ihn zu schauen. Und damit wird für mich hier der erste Kontrast ganz klar zwischen einem Horoskop und der biblischen Wahrheit. Auch wenn wir manchmal, wie ich schon sagte, vielleicht auch das biblische Wort wie ein Horoskop lesen. Das biblische Wort möchte unseren Blick aufrichten, möchte uns selber aufrichten, um ihm zu begegnen. Da geht es nicht darum, uns in irgendeiner Weise selber irgendwo groß zu machen oder gut zu machen, uns mit uns zu beschäftigen. Nein, es geht darum, ihn zu schauen, ihn zu entdecken, ihm näher zu kommen, letztendlich heil, wie wir das im Timotheusbrief auch gelesen haben, heil zu erfahren und ihm einmal tatsächlich auch zu begegnen. Es geht, wie ich ausgeführt habe, ich glaube, es geht viel mehr um die Begegnung mit Gott, als um die Dinge, die uns bevorstehen. Und das sage ich ganz bewusst in Bezug auf persönliche Ereignisse, die wir erfahren tagtäglich, als auch, wenn es um die Zeichen der Zeit geht, wenn es um Ereignisse geht. Da lässt uns die Bibel nicht im Dunkeln. Und das ist wichtig, das zu studieren und das sich zu Gemüte zu führen. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, diese Ereignisse nur zu erkunden und zu lesen und daran irgendwie meinen, okay, jetzt geht es irgendwie wieder einen Schritt da weiter, dann tun wir der biblischen Wahrheit an dieser Stelle Unrecht. Wir verkürzen sie, denn es geht bei der Beschreibung der Ereignisse nicht um die Ereignisse selber. Es geht um die Begegnung, die hinter diesen Ereignissen steht. So formuliert das Jesus auch im Lukas 21, 28, als er dort das beschreibt und ausführt, die Ereignisse, die da kommen, Sonne und Mond, die sich verfinstern werden und all diese schrecklichen Dinge, die dort passieren. Und dann sagt er, das ist der falsche Vers, Entschuldigung, im Lukas 21, 28, ihr dürft das gerne auch mit aufschlagen, ich habe das fälschlicherweise nicht hier mit drin, Wenn Jesus selber dann sagt am Ende dieser Ausführungen, wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf. Richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Weil was? Weil Erlösung naht. Und ich kann mich an der Stelle nur wiederholen. Ich glaube, dass die Bibel uns an vielen Stellen Einblick gibt in die Zukunft. Es ist nicht falsch, was wir auf dem Plakat geschrieben haben. Sie lässt uns nicht im Dunkeln, wie es auf dieses Kommen Jesu zugeht. Aber wichtig bei alledem ist, dass unser Fokus nicht die Ereignisse sind, dass unser Fokus nicht wir selber sind, sondern dass das Fokus auf dem Kommen Jesu ist. Dass wenn diese Dinge geschehen, wir uns erheben, uns aufrichten, weil unsere Erlösung naht, weil Jesus kommt. Die Bibel hat nicht nur gute Ratschläge und Regeln für unser Leben. Nein, das will ich an der Stelle nicht sagen. Sie will uns auch helfen, die Glaubwürdigkeit in Gott zu stärken. So ist das Alte Testament voll von Prophezeiungen, allein nur über Jesus Christus. Mehr als 300 Prophezeiungen, die wir allein über ihn haben. Und vielleicht habt ihr gerade schon gespickt, ich habe das gerade schon angezeigt, bin eins zu weit. In Micha 5,1, wo uns Jesu Geburt vorausgesagt wird, beziehungsweise sein Geburtsort. Im Lukas 2, wo auf das Bezug genommen wird und uns gesagt wird, wie sich das zugetragen hat und dass das tatsächlich so passiert ist, dass er hier in dieser Stadt Davids in Bethlehem, dass Maria dort Jesus geboren hat. Oder in Bezug auf diesen Lohn, der bezahlt worden ist, diese 30 Silberlinge. Es wird uns im Sacharja 11, Vers 12 berichtet, ja, diesen Lohn, der abgewogen wird, diese 30 Silberschekel. In Matthäus 26 wird auf das Bezug genommen. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest. Also von Judas ist hier die Rede, hier oben. Und so gibt es noch viele andere Prophezeiungen. Ich will die mit euch gar nicht im Detail durchgehen, wo uns berichtet wird, ja, in welchen Stamm Jesus geboren wird, dass er von einer Jungfrau geboren wird, dass er als Kind und als Sohn Gottes geboren wird, dass er auf einem Esel in Jerusalem einreitet, dass er von seinem Jünger verraten wird, ja, dass er vor seinem Tod misshandelt wird, dass er getötet wird und so weiter. Ich glaube, die Bibel will uns damit vor allem eines zeigen. Sie will uns zeigen, dass sie souverän ist und dass der hinter dem Wort Gottes steht, die Kontrolle hat. Dass wir ihm vertrauen können. Dass das, was er sagt, er gewiss auch hält. Dass seine Zusagen sicher sind und fest. Bei all diesen Ereignissen geht es nicht um die Ereignisse selber. Wir würden dem Unrecht tun, wenn wir dabei stehen bleiben und die Bibel nur als ein Beweisbuch lesen und sagen, ja, schau, hier in Sacharja 9,9, da wird das vorausgesagt, in Matthäus 21, da erfüllt sich das dann. Es wäre zu kurz. Vielmehr steht dahinter, dass wir dem vertrauen, der das eingefädelt hat. Im Johannes 14, Vers 28 und 29, dort sagt Jesus, ihr habt gehört, dass ich sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubet, wenn es geschieht. Diese Formulierung begegnet uns interessanterweise einige Male auch, also im Johannes dort in den Kapiteln 13, 14, 15. Das ist eine interessante Aussage, weil Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, dass ich gehe und dass ich wieder komme, dass ihr es glaubt, wenn es geschieht. Und mehr müssen wir an dieser Stelle scheinbar nicht wissen. Zu wissen, dass er hingeht zum Vater, es ist noch in der Zeit seines Erdenlebens, und er beschreibt, dass er hingeht zum Vater und dass er auch wiederkommen wird. Und ich glaube, das ist der Fokus der biblischen Botschaft. Das ist letztendlich die Zukunft, von der die Bibel spricht. Keine Zukunft, kein Horoskop, das mir sagen will, dass ich heute mit meiner Frau noch Streit haben werde. Mal davon abgesehen, ganz nebenbei, frage ich mich, ob so manche Aussagen auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Dass wir das lesen und dann meinen, okay, dann kommt das also jetzt so. Ich nehme damit Bezug auch auf die Geschichte auch von König Saul, wo wir davon sprachen, dass er praktisch sich selber in den Tod gibt, nachdem ihm die Hexe dort gesagt hat, du wirst sterben morgen. Wobei bei meinem Horoskop das natürlich noch positiv ist. Ja. Ich kann mir jetzt alles tun, damit das so nicht passiert. Ja. Ich werde mich natürlich wehren, dass es nicht eintrifft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dem Wort Gottes Raum geben in unserem Leben, aber nicht als ein Horoskop, nicht als ein, ich schlage die Bibel auf und sehe, was sie mir heute zu sagen hat für meinen Lebensweg. Nein, als ein großes Ganzes, als ein Wort, als eine Schrift, durch die Gott mir begegnen will. Mehr noch, er will diese Begegnung vorbereiten. Er will mich zurechtweisen, er will mich aufrichten, er will mich erziehen. Dahin, dass wenn Jesus kommt, ich ihn erkenne, ich ihm entgegengehe, ich es glaube, dass es geschieht, weil Jesus es gesagt hat. Im 2. Petrus 3, dort sagt Jesus, sagt Paul, Petrus, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit? Dadurch, dass ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel in Glut sich auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wenn man diesen Vers nur hört, dann scheint vor allem eines ganz präsent zu sein. Die Himmel, die vergehen und die Erde und all das, was schmelzen wird. Und ich glaube, in unserer Vorstellung ist ganz oft das der Fokus. Oh, was passiert? Was begegnet uns da? Was wird auf mich zukommen? Aber die Wahrheit dieser Verse liegt innen drin, dass ihr euch auszeichnet durch heiligen Wandel, durch Gottseligkeit, dass ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Herrn. Vergessen wir über all den Ereignissen und all den Dingen, die uns irgendwo begegnen, nicht, dass es darum geht, die Ankunft des Herrn, der wiederkommen will. So glaube ich, dass Petrus hier vom selben Event spricht wie Jesus im Lukas 21 oder auch wie Daniel im Kapitel 2, auf die er dieses Plakat Bezug nimmt. Wenn es dort im Daniel heißt, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Er selbst aber wird ewig bestehen. Jesus wird kommen. Das ist die Botschaft der Bibel. Darum soll es in unserem Leben gehen. Es soll nicht um ein persönliches Horoskop gehen. Es soll nicht um mich gehen, sondern darum, dass ich Jesus entgegengehe. Das soll der Fokus sein, die Begegnung mit ihm. Und so ist mein Appell zum Abschluss dieser Predigt, dass du dich nicht auf Dinge verlässt, die dich nur in die Beschäftigung mit dir selbst treiben. Mach nicht den Fehler, dich nur um dich selber zu drehen, scheinbar dein persönliches Schicksal herauszufinden. Lass dich von der Bibel zu Jesus hintreiben und bestimme dadurch dein Schicksal, ihm begegnen zu dürfen, wenn er wiederkommt. Glaube dem Wort Gottes und erwarte Jesus. Erwarte Jesu kommen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Aufruf an euch heute. Ich wünsche mir, dass wir diesen Worte Jesu glauben, dass er kommt. Verlass dich nicht auf Dinge, die dich nur in die Beschäftigung mit dir selbst treiben. Lass dich von der Bibel hin zu Jesus treiben, ihm entgegen. Glaube dem Wort Gottes und erwarte Jesu kommen. Spurgeon hat einmal gesagt, das ist mein Abschlusszitat, Behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube ihnen und mach von ihnen Gebrauch. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir ihm entgegengehen, dass wir seine Zusagen als Vertrauensbeweise nehmen, dass wir uns festhalten an ihm, wenn er wiederkommt. Ja, das sei unser Schicksal, ihm entgegenzugehen, ihm zu begegnen, wenn er wiederkommt. Amen. Ich würde gerne mit euch noch ein Gebet sprechen, bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Herr, wir kennen die Zukunft aus deinem Wort. Wir wissen, dass du wiederkommst. Das möchten wir glauben, daran möchten wir festhalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Zusage, diese Gewissheit, die du in deinem Wort verankert hast, uns nicht einfach nur wie ein Zeitungshoroskop begegnet, das wir lesen, sondern dass wir hingedrängt werden noch zu dir. Dass wir uns bewegen lassen von dir, dass wir uns aufrichten lassen von dir, erziehen lassen, um dir entgegenzugehen. Herr, danke, dass unser Schicksal, unsere Zukunft in dir sicher ist, wenn wir uns dir anvertrauen. Dass wir nicht auf ein schwammiges Blatt Papier hoffen müssen, auf Zeilen, die irgendjemand irgendwo abgelesen hat, und dass wir dir und deinem Wort vertrauen dürfen. Dir, der du so viele Zusagen schon gegeben hast, die sich erfüllt haben. Herr, du kommst bald. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Gebet, unser Glaube. Ich möchte dich bitten, dass du uns an der Hand nimmst, dass wir den Blick auf dich richten und nicht loslassen, nicht verlieren. Danke, dass du mit uns gehst, auch in diese neue Woche. Ja, danke für deine Begleitung. Amen.